So weit, so klar. Haben wir gerade gesungen, oder? Der Strom der Gnade. Der Strom der Gnade kann sich nachher noch auswirken, auch in der Form, ihr seht auf dieser Seite, da ganz drüben, da kann die Kamera vielleicht auch mal hinschwenken, da drüben stehen Gefäße mit Wasser. Und die Erfrischungsbar nach dem Gottesdienst ist heute nicht hier, sondern das hat noch etwas mit zu tun mit der Gestaltung im Gottesdienst, werde ich nachher noch erklären. Nur, dass ihr schon mal wisst, da kommt noch was, da ist noch was. Und das hat damit zu tun, soweit so klar. Wir haben in diesem Jahr ja eine Gemeindefreizeit schon gehabt zu dem Thema Ich, Du, Wir, eins in Christus und doch unterschiedlich. Da waren viele mit. Gemeindefreizeit, thematisch aufgebaut zu diesem Thema. Wir haben vor 2 Wochen eine Predigt von mir gehört aus Epheser 1 bis 4 unter dem Thema Ein Leib, berufen und einverleibt. Paulus, der Berufene Gottes, der schreibt an die Christen in der Stadt Ephesus und er sagt ihnen, konzentriert euch auf das Wesentliche. Ihr seid berufen, ihr seid gerufen von Gott. Ihr seid begabt, Gott schenkt euch Gaben. Ihr seid ein Leib, eine Einheit. Ihr seid beauftragt, der Auftrag, das Evangelium weiterzugeben. Er schreibt von Demut, von Liebe füreinander, von dem Frieden, das wie ein Band alle zusammenhält und auch die Einheit betont. Wir haben gehört von Montagabend, von der Corona-Aussprache, dass uns auch da das Band der Liebe und der Fürsorge zueinander geführt hat, auch gestärkt hat in der Einheit, im Miteinander. Ein wichtiger Schritt. Nun möchte ich uns diesen Text aus dem Epheserbrief einmal aus der sehr modernen und auch von der Jugendsprache her gemäßen Form aus der Volksbibel vorlesen. Der Text wird auch jetzt hier mit eingeblendet. Christen müssen zusammenhalten. Eine Sache ist mir noch super wichtig. Lebt euer Leben so, wie es sich für jemanden gehört, der von Gott extra ausgesucht wurde. Das sage ich jetzt als jemand, der für Jesus im Knast sitzt. Geht liebevoll mit den anderen um. Gebt niemanden mal eben auf. Helft den anderen, ohne was dafür zurückzubekommen zu wollen. Die Kraft, die von Gott kommt, hat euch zusammengeschweißt. Achtet darauf, dass das so bleibt, indem ihr untereinander Frieden haltet. Gott möchte, dass wir alle zusammenhalten, so als ob wir nur ein einziger Mensch wären. Und in diesem Menschen wirkt eine einzige Kraft, nämlich sein Geist. Genau wie wir zusammen auch nur eine einzige Hoffnung haben. Es geht nur um einen Meister, einen Glauben, eine Taufe, um den einen Vater, der alles im Blick hat, der in allem lebt und der in jedem von uns ist. Soweit, so klar. Heute will ich über die letzten beiden Verse, Vers 5 und Vers 6, mal näher sprechen, euch ein bisschen erklären, was da alles so drin steckt. Und die schauen wir uns jetzt mal an, diese beiden Verse. Die Luther-Übersetzung versucht das relativ genau zu übersetzen, Luther 2017. Und als Zusatz, als Idee von Almut, habe ich einmal eine ukrainische Übersetzung für die, die das lesen können und die das verstehen können, auch mal mit daneben gesetzt. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, der da ist, über allen und durch alle und in allen. Wenige Worte, aber eine Menge steckt da drin. Ein paar deutsche Soldaten, Offiziere werden nach Litauen verlegt. Und sie sind angekommen in Litauen, keiner kann so ein Wort Litauisch, aber sie denken sich, ja, an dem Sonntag gehen wir mal doch in den Gottesdienst. Und naja, wie gesagt, sie können kein Litauisch, gehen nochmal in eine katholische Messe, da kennen wir ungefähr so den Ablauf, was uns da erwartet. Und dann gehen sie da in den Gottesdienst und es kommt so, werden Lieder gesungen, Predigt, sie verstehen es jetzt so nicht, aber so der Ablauf ist sehr vertraut und sie kennen das ein oder andere, erkennen sie wieder. Dann geht es zum Ende des Gottesdienstes hin und vor ihnen steht ein Mann auf und sie denken, okay, der Gottesdienst ist zu Ende und sie stehen auch alle auf und wollen gehen. Auf einmal lachen alle, ein großes Gelächter in der Kirche, im Gottesdienstraum. Sie denken, was, die gucken uns jetzt alle an und lachen? Oh, wie peinlich. Sie gehen zum Priester hin, er kann Englisch und sie reden so und fragen nach, was denn da los sei. Und da sagt er, ja, wir wollten gerade eine Kindertaufe machen. Und dann habe ich gesagt, der Vater soll mal bitte aufstehen. Also Taufe kann auch schon mal zu Missverständnissen führen oder zu Irritationen führen. Das ist ein wichtiges Thema. Und Taufe und Vater, naja, das kommt ja hier im Text auch vor. Herr, Glaube, Taufe, Gott und Vater aller, über, durch und in allen. Und so heißt mein Predigtthema heute eine Taufe. Bekenntnis zur Erneuerung und Erneuerung des Bekenntnisses. Ursprünglich war geplant, dass wir heute eine Taufe haben hier in der Gemeinde. Hatten wir mal so angedacht, auch einen Taufkurs davor. Es wurde aber nicht ganz konkret. Es hat sich bei dem einen oder bei der anderen noch ein bisschen anders entwickelt, so dass es diesmal nicht dazu kam zu einer Taufe. Wir haben gesagt, okay, aufgeschoben ist nicht aufgehoben und es wird mal wieder auch einen Taufkurs geben, es wird auch mal wieder ein Angebot einer Taufe geben. Trotzdem will ich über Taufe sprechen, weil ich finde, es ist ein wichtiges Thema und es ist eine gute Chance, das zu nutzen. Letzte Woche im Kirchenjahr war das Thema, ich bin getauft. Jetzt gedacht, okay, passt ja auch gut für diese Woche. Wir haben ein paar Berichte gehört, Bilder gesehen von Taufen. Das finde ich auch sehr bewegend zu sehen, wenn jemand ins Wasser steigt, getauft wird, zu hören, was das auch ganz persönlich für ein Erlebnis ist. Sehr berührend. Eine Taufe ist auch immer ein Bekenntnis. Und das hängt ganz dicht zusammen. In der frühen Christenheit gehörte das so dicht zusammen, dass Taufen und Bekenntnisse vor allem zwei Stoßrichtungen deutlich machten. Was meine ich damit? Die erste Stoßrichtung heißt, ein Bekenntnis ist ein Bekenntnis gegen etwas. Ich bekenne mich zu etwas, was ich verstehe und weiß und nachvollziehen kann und gegen die Unkenntnis. Und so waren früher die Taufbekenntnisse, die Taufe, auch ein Bekenntnis gegen die Unkenntnis. So im 2. Jahrhundert nach Christus, eines der frühesten Bekenntnisse, das überliefert ist, da heißt es, ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn und an den Heiligen Geist, die heilige Kirche des Fleisches Auferstehung. Ein Taufbekenntnis gegen eine Unkenntnis. Was für eine Unkenntnis? Naja, die Unkenntnis des Unglaubens. Nicht zu wissen, wer ist denn Jesus? Was hat Jesus für mich getan? Was bedeutet es denn, wenn ich an Christus glaube? Später auch das Romanum als Bekenntnis und auch in der Folge das apostolische Glaubensbekenntnis, alles später in der Kirchengeschichte. Das passt sehr gut zu dem biblischen Bild, was Paulus beschreibt im Epheserbrief. Denn er beschreibt, es gibt ein Vorher und es gibt ein Nachher. Und ich stehe da und bekenne das. Er schreibt, Epheser 4, 22, deshalb sollt ihr den alten Menschen ablegen, denn er entspricht der früheren Lebensweise. Er wird sich zugrunde richten durch seine trügerischen Begierden. Und dann sagt er, lasst euch dadurch erneuern, dass Gottes Geist in eurem Verstand wirkt und zieht den neuen Menschen an wie ein neues Gewand. Denn er ist nach Gottes Bild geschaffen und dadurch fähig zu wahrer Gerechtigkeit und Heiligkeit. Alt versus neu. Gegen die Unkenntnis. Ich habe jetzt verstanden und weiß, um was es geht. So ist die Taufe ein eindeutiges Bekenntnis. Und in der damaligen Zeit war das auch so, Bekenntnis gehörte die Taufe auch dazu, zu sagen, ich gehöre zu Christus, also lasse ich mich auch ganz schnell taufen. Es war eher eine Einheit. Da war nicht viel Zeit dazwischen. Ich gehöre zu Christus, also lasse ich mich taufen. Bei uns liegen manchmal Jahre dazwischen. 1986, da habe ich mich in einem Jugendgottesdienst entschieden zu sagen, ich möchte diesem Christus folgen. Jesus ist meinem Leben begegnet, hat mich angesprochen, wachgerüttelt, so ich sagen konnte, ich weiß, was das Alte ist, ich will das verlassen. 10 Jahre später habe ich mich als Erwachsener taufen lassen. 10 Jahre später. Also bei mir war das ein langer Zeitraum. Ist heutzutage öfter so, aber eigentlich nicht ursprünglich so gemeint. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe haben wir gehört. Ein Herr. Ja, was denn jetzt für ein Herr? Herr Meier, Herr Müller? Kann man jetzt sagen, Herr Jesus, so wie Frau Maria? Das muss man heutzutage erklären, weil das nicht klar ist und nicht eindeutig ist. Was meint das denn, Herr Jesus? Ist jetzt Jesus der Vorname? Muss man eigentlich sagen, Herr Christus, der Nachname? Das ist schwierig wie leicht im Deutschen. Schwierig, weil das Wort Herr das gar nicht meint bei uns, und leicht, weil wir das durch einen Zusatz uns ganz leicht erklären können, mit Scher anhängen. Herr, Scher, Herrscher. Also das macht das Deutsche uns leichter. Zu sagen, dieser Herr, griechisch Kyrios, das ist der Herrscher, das ist der König. Und zur damaligen Zeit wurde eben der römische Kaiser auch Kyrios genannt oder die griechischen und römischen Gottheiten. Kyrios, das war etwas Höheres, ein Herrscher, dem ordne ich mich unter. Ein Herr. Ist da jemand, dem du dich unterordnest? Ein Herrscher. Ist Jesus dein Herrscher? Ist Jesus dein Beherrscher, dein König des Herzens? Einer, der dich bestimmen darf, der dir sagen darf, tu das, lass das, geh dorthin, ich berufe dich, willst du mir folgen? Ich will dein Herrscher sein. Das ist damit gemeint, ein Herr. Man kann auch sagen, es ist ein Herrschaftswechsel, vorher und nachher. Und ich stehe da und kann sagen, Jesus, du bist mein Herr, du bist der Herrscher meines Lebens. Ein Herr, ein Glaube. Nun, da steht jetzt nicht der Glaube. Da steht auch nicht mein Glaube. Da steht einfach nur ein Glaube. Die Einheit der Christen besteht nicht in meinem Glauben. Das heißt, so wie ich glaube, Daniel, so glaube ich. Du glaubst ein Stück anders. Sie glauben ein Stück anders. Hier steht Glaube ganz allgemein. Damit ist einerseits gemeint ein offener Glaube, der allgemeine Glaube, aber es ist auch abgrenzend gemeint gegen den Glauben des Heidentums und gegen den jüdischen Glauben. Jetzt passiert etwas Neues, der christliche Glaube. Ein Herr, ein Glaube. Auch hier gibt es ein Vorher und Nachher. Also, Taufe ist erstmal gegen die Unkenntnis abgrenzend gemeint. Zweite Stoßrichtung von Taufe als Bekenntnis ist gegen die Irrlehren. Nun, dieser Epheserbrief, das ist ja so der Anfang der christlichen Gemeinde. Es ist ja alles im Entstehen, im Wachsen, gibt noch keine lange Tradition. Und das ist natürlich jetzt auch eine besonders gefährdete Zeit. Wird die christliche Gemeinde überleben? Wird sie, wie zu unserem Garten gesprochen oder über unseren Garten gesprochen, wird sie anwachsen? Wird der Same, der ausgesät ist, wird der Wurzeln greifen und wird da etwas wachsen und entstehen? Das war nicht ganz klar. Und deswegen war die christliche Gemeinde auch sehr gefährdet in der Anfangszeit. Und aus allen möglichen Regionen kamen ja jetzt die Menschen in die christliche Gemeinde und sie bringen ja auch ihre Geschichte mit, ihr Hintergrund, ihr Wissen. Sie konvertieren zum Christentum. Und die Gefahr war auch groß, dass irgendwelche Missverständnisse entstehen oder Irrlehren das Neue verfälschen. Das weiß Paulus. Und deswegen lehrt er auch in den Briefen. Deswegen sind die auch so kompliziert und so schwierig. Und deswegen muss man graben und buddeln und genau hinschauen. Was meint er denn? Wie ist das? Wie fußt das auf das Alte Testament? Das ist nicht so leicht. Und je einfacher und leichter die Übersetzung ist, die du vielleicht liest, umso eher kann auch in unserer heutigen Zeit das Verständnis sein. Und wenn du dann in einer leichten Übersetzung das gut verstehst, dann will ich dir Mut machen, dann trau dich mal an eine schwierigere Übersetzung. Schau mal, was dann noch alles dahinter steckt. Du musst nicht gleich Griechisch lernen, aber ja, kann man alles auch noch machen. Und deshalb schreibt Paulus im 4. Kapitel auch, 14 und 15, ich schreibe euch das, damit wir nicht mehr Unmündige seien, hin und her geworfen und umhergetrieben von jedem Wind der Lehre. Ja, wir hatten ja auch schon ein bisschen Wind hier im Haus. Die da kommt durch die Betrügerei der Menschen, durch ihre Verschlagenheit zu listig ersonnenen Irrtum, sondern die Wahrheit festhaltend in Liebe. Lasst uns heranwachsen zu ihm, der das Haupt ist, Christus. Paulus will, dass der christliche Glaube anwachsen kann. Und finden wir in den Briefen Argumente gegen Irrlehrer, gegen Sektierertum. Und deswegen sollten die neu hinzugekommenen es gut verstehen, wissen, um was es geht. Ich finde einen Taufkurs auch sehr, sehr wichtig für eine Taufe. Wissen zu verstehen, um was es geht. Was ist denn damit gemeint? Was ist es denn nicht? Wo befinden wir uns an welcher Stelle? Also zwei Stoßrichtungen gegen die Unkenntnis und gegen die Irrlehren. Und ich bin überzeugt, dass es heutzutage wichtiger denn je, das zu betonen, zu sagen. Denn in unserer Gesellschaft gibt es immer mehr Unkenntnis zu christlichen Inhalten, zu biblischen Inhalten, zu Inhalten der christlichen Kirchen. Frag doch mal, was Pfingsten oder Karfreitag bedeuten in eurer Nachbarschaft oder eurer Arbeitskollegen und ihr werdet vielleicht nicht immer eine Antwort darauf bekommen. Der Sonntag oder Feiertage werden ja auch immer anders gestaltet. Wir haben zuletzt in Nordrhein-Westfalen gewohnt. Da werden Sonntage und Feiertage anders eingehalten oder anders gestaltet als hier in Hessen. Habe ich auch nachgelesen. Es hat uns ganz verwundert, dass an einem Sonntag in unserer Nachbarschaft ein Baum umgesägt wurde, Autos gewaschen werden. Und das ist hier auch erlaubt, das ist möglich, machbar. Ich will nicht gesetzlich sein, bitte nicht falsch verstehen. Aber so entwickelt sich unsere Gesellschaft auch ein Stück weit, das gehört dazu. Ob man das will oder nicht. Früher waren Kirchen und Gemeinden große Player in den Kommunen. Das schwindet, das wird weniger. Fast 1 Million Menschen sind letztes Jahr aus der evangelischen und katholischen Kirche zusammen ausgetreten. Fast 1 Million Menschen. Am Montag war ich in Darmstadt unterwegs und habe unter anderem auch einen Besuch beim Dekan, beim evangelischen Dekan gehabt. Mich zum Kaffeetrinken eingeladen und ich wollte diesen Termin auch gerne nutzen, um so ein bisschen ein Netzwerk zu knüpfen. Und wir haben über vieles gesprochen, über Freikirche, über Kirche, ein sehr interessantes Gespräch. Und uns beiden war klar, dass das auch eine Zeitenwende ist, in der wir stecken, auch als Christen eine Zeitenwende. Wir haben darüber gesprochen, dass es nicht selbstverständlich ist, dass ein Bürgermeister uns als Gemeinde anfragt, ob wir bei der Einweihung des Pförtnerhäuschens ein Kinderprogramm anbieten. Das ist nicht selbstverständlich. Dass ein Kerbsegen zu Beginn der Kerb gesprochen wird, das ist nicht selbstverständlich. Das gibt es nicht wo überall. Und es wird vielleicht auch weniger werden, unser christliches Bekenntnis in der Öffentlichkeit. Ich bin überzeugt, es wird schwieriger. Und das wird unbekannter werden, da müssen wir uns darauf einstellen. Das hat auch etwas zu bedeuten, wie bauen wir in der Zukunft Gemeinde, wie müssen wir informieren, wie müssen wir auf Menschen zugehen, eingehen, ihnen Verständnis für christliche Inhalte vermitteln. Konfirmation, Gemeindeunterricht, Kommunion, das ist nicht mehr selbstverständlich. Muss man nur in den Osten Deutschlands schauen, wo die Jugendweihe auf großen Zustrom stößt. Auch unser Bund evangelisch-freikirchlicher Gemeinden wird kleiner. Die Taufen werden sind nicht mehr so groß und so stark wie die Austritte aus unserem Bund, aus unseren Gemeinden. Ich habe mir mal den Spaß gemacht, im Computer bei Google zwei Wörter einzugeben. Oberramstadt und das Wort Taufe. Ich bin mal gespannt, was da kommt. Und was kam? Erster Treffer, evangelische Kirche. Zweiter Treffer waren wir als Gemeinde. Dann die neuapostolische Kirche. Und dann kam die Hammermühle. Um dort zu feiern? Ja, vielleicht. Ich wusste es nicht. Hat es jetzt was mit dem Sterben zu tun oder mit dem Neuanfang? Keine Ahnung. Oder mit dem Feiern? Wissen wir nicht. Dann habe ich mich gefragt, was ist denn in unserem Leben, wenn man diese beiden Wörter eingeben würde? In meinem Leben, Oberramstadt und Taufe, was käme denn dann raus? Ganz persönlich bei dir. Was würde das zum Klingen bringen, zum Nachdenken oder ins Gespräch bringen? In der evangelischen Kirche in Hessen und Nassau, da gibt es eine Taufbroschüre. Und da habe ich nachgelesen, da heißt es, das Untertauchen und anschließende Wiederauftauchen bei der Taufe bezeichnet den Anfang eines neuen, von Schuld und Sünde befreiten Lebens. Wie Christus gingen die Getauften durch den Tod in das ewige Leben und wie Jesus Christus empfingen sie die Kraft des Heiligen Geistes. Wow, oder? Ich gedacht, wow, es hat mich gefreut, das zu sehen, solch ein Hinweis dort, dass das so steht. Ein klares Bekenntnis zur biblischen Taufpraxis der damaligen Zeit. Und ich begrüße auch die Entwicklung in der evangelischen Kirche, dass immer mehr ältere Kinder, Jugendliche und Erwachsene getauft werden. Auch mit dem Verständnis. Nicht als Akt der Stellvertretung, sondern als bewusste Entscheidung. Und ich denke, da sind wir noch dichter dran an einem gemeinsamen Taufverständnis. Martin Luther, der Reformator, wir wissen, der hatte nicht immer eine einfache Zeit. Er hatte eine Zeit, wo er sich verstecken musste, fliehen musste. Wegen seines Glaubens und wegen seiner Lehren. Und eines Tages oder zu einiger Zeit, da flüsterte ihm der Teufel ein, so erlebte er das, lass es, hör auf, gib auf. Und angeblich soll Luther mal ein Tintenfass nach dem Teufel geworfen haben. Überliefert ist aus dieser Krisenzeit, dass er aufgeschrieben haben soll mit Kreide, ich bin getauft. Nicht als Zauberformel, sondern als Bekenntnis. Ich bin getauft. Immer wenn er Angst hatte, wenn er am Zweifeln war, wenn ihn düstere Gedanken plagten, schrieb er mit Kreide auf den Tisch, ich bin getauft. Ha, vielleicht denken wir Baptisten, na guck doch an, das ist doch das Bekenntnis eines Erwachsenen, wie er getauft wird. Er weiß, um was es geht, er kennt die Anfechtungen. Weit gefehlt. Wann wurde Luther getauft? Einen Tag nach seiner Geburt. Und da schreibt die evangelische Kirche dazu in dieser Taufbroschüre. Die Gewissheit, Gottes Kind zu sein, von ihm gehalten zu werden, gab Luther Trost und Kraft. Was konnte ihm schon passieren? Er dachte an Gottes Gnade, die sich in der Taufe zeigt. Getaufte müssen nichts und niemanden fürchten, nicht den Tod, nicht den Teufel, auch in ihrer Schwachheit nicht. Als Baptist unterschreibe ich das, absolut. Ich würde es mit der bewussten Taufe verbinden. Aber ich kann das Bekenntnis eines Martin Luthers doch nicht absprechen. Ganz egal, wie du dich entscheidest, wie es für dich aussieht. Taufe ist ein Bekenntnis. In der Öffentlichkeit, in der Familie, vor der sichtbaren und vor der unsichtbaren Welt. Da habe ich mir in dieser Woche mal die Mühe gemacht, nochmal die Tauftexte im Neuen Testament nachzulesen. Das, was Jesus erlebt hat. Und da war mir nochmal aufgefallen, in allen vier Evangelien wird die Taufe von Jesus beschrieben. Matthäus 3. Damals kam Jesus aus Galiläa an den Jordan zu Johannes. Er wollte sich von ihm taufen lassen. Johannes versuchte, ihn davon abzuhalten. Er sagte, ich müsste doch eigentlich von dir getauft werden. Und du kommst zu mir? Jesus antwortete, das müssen wir jetzt tun. So erfüllen wir, was Gottes Gerechtigkeit fordert. Da gab Johannes nach. Als Jesus getauft war, stieg er sofort aus dem Wasser. In diesem Moment öffnete sich der Himmel über ihm. Er sah den Geist Gottes, der wie eine Taube auf ihn herabkam. Da erklang eine Stimme aus dem Himmel: Das ist mein geliebter Sohn, an ihm habe ich Freude. Wie selbstverständlich wird das beschrieben? Johannes tauft Jesus. Ganz natürlich. Aber was steckt alles da drin? Das ist der Start seines Dienstes, seiner Öffentlichkeit. Jetzt geht es los. Der Auftrag, die Ausrüstung, ein öffentliches Bekenntnis Gottes zu seinem Sohn. Was steckt da alles drin? Und dann auch, es geht um Gottes Gerechtigkeit. Klar, Jesus war ohne Sünde, sagt die Bibel. Aber hier geht es um Sterben und Leben. Das sind die Kernpunkte von Jesus. Sterben und Leben. Sterben am Kreuz, das ist unsere Rettung. Und Leben, seine Auferstehung, das ist der Eintritt in die Ewigkeit. Gottes Gerechtigkeit, zu der sich Jesus bekennt, heißt, Achtung, neuer Weg. Jetzt geschieht was Neues. Nicht mehr die Tieropfer zur Gerechtigkeit, die brauchen wir nicht. Jesus sagt, es ist mein Opfer. Ich bin der Weg. Ab jetzt Glaube und Liebe, Gott und Menschen lieben. Nun, wir sind ja eine Baptistengemeinde, evangelisch-freikirchliche Gemeinde. Was meint ihr denn, wann wurde die erste Taufe von einem Baptisten in Deutschland durchgeführt? Weiß das jemand? Ungefähr 1840. Oh, ganz dicht dran. 1834 wurde Johann Gerhard Onken getauft, vor fast 190 Jahren. Und wisst ihr, wann die erste Gemeinde gegründet wurde? 1 Tag später. Einen Tag später. So dicht hängt das zusammen bei uns. Und deshalb unter anderem gehört das auch bei uns so dicht zusammen. Taufe und Mitgliedschaft. Es gehört so dicht zusammen. Das war klar. Wenn du getauft bist, dann wirst du hineingetauft in eine Gemeinschaft, in eine Einheit, in einen Leib. Dann bleibst du nicht irgendwo alleine für dich. Dann bist du aufgehoben, aufgefangen. Da sind noch andere mit dir zusammen. So spannend, die Entstehungsgeschichte. Das heißt also, ich bekenne mich zu meinem Glauben. Gott bekennt sich zu mir und ich bekenne mich zu meiner Gemeinde. Es gehört zusammen. Ihr seht hier eine Anstecknadel aus dem Jahr 1934. Die fasziniert mich immer, wenn ich die sehe. Die ist auf einem Buchcover drauf. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe. Eine baptistische Anstecknadel von 1934. Und Johann Gerhard Onken, der Begründer der Deutschen Baptistengemeinde, der hat sich taufen lassen und ihm war bewusst, wenn ich das jetzt mache, dann ist es ein öffentliches Bekenntnis. Wenn ich das jetzt mache, dann kann es auch schwierig werden für meinen Glauben. Und es wurde auch schwierig für ihn. Er landete später auch für einige Zeit im Gefängnis, er musste Strafen zahlen. Und er hat sich nicht abhalten lassen. Er hat Bibeln verteilt, verkauft, wie der auch damals. Er hat missioniert. Er hat Menschen eingeladen zum Glauben. Ein Bekenntnis kann Folgen haben. Für dich, für deine Familie, vielleicht auch für deinen Arbeitsplatz. Eine Taufe, ich komme zum Schluss. Bekenntnis zur Erneuerung und Erneuerung des Bekenntnisses. Wenn dich der heutige Gottesdienst, ob in einem Gebet, in einem Lied, in einem Text, in der Predigt angesprochen hat, hast du die Möglichkeit, deine Taufe zu erneuern oder zu bekennen. Vielleicht möchtest du dein Gelübde, dein Bekenntnis erneuern. Deswegen haben wir hier vorne ein paar Möglichkeiten aufgebaut. Wenn du zum Beispiel das Sterben in der Taufe, dieses alte Leben, das, was dich belastet, abgegeben hast, wenn du diesen Aspekt des Sterbens nochmal erneuern willst, betonen willst, Wir haben jetzt kein Tintenfässchen für an die Wand zu werfen, aber wir haben Steine da vorne. Dann kannst du einen Stein in das große Glas mit Wasser werfen und es absinken lassen, es sterben lassen, als Erneuerung des Sterbens. Das Alte ist tot, ich will es neu bekennen. Vielleicht willst du den Zuspruch Gottes für dich erneuern, als Bekenntnis an dich. Du bist erlöst, du bist gerettet, du bist befreit. Dann kannst du, wenn du möchtest, mit dem Wasser dir ein Kreuzzeichen auf die Stirn machen oder woanders hin. Den Finger in den Wassertrog als Bekenntnis. Ich bin neu gemacht. Wenn du das neue Leben in Christus, also dieses aus dem Wasser heraussteigen, für dich nochmal neu bekennen willst, das Frische, das Belebende, dann schenk dir ein Glas mit kaltem Wasser ein. Trink einen Schluck. Als Zeichen, als Bekenntnis, Christus erfrischt mich, belebt mich ganz neu. Du hast mir neues Leben geschenkt. Wir werden gleich miteinander Lieder singen. Und in dieser Zeit habt ihr die Möglichkeit, hier einfach nach vorne zu gehen. Ich hoffe nicht alle gleichzeitig, weil dann singt vielleicht keiner mehr mit. Aber so nacheinander, ja, wird immer wieder Platz sein. Ihr seid eingeladen, nach vorne zu kommen. Ein Stein ins Wasser als Ausdruck des Todes. Ein Bekreuzigen als Zuspruch der Vergebung und Erlösung. Ein Schluck Wasser, neues Leben in Christus. Es gibt nur den einen Herrn, den einen Glauben und die eine Taufe. Und ebenso gibt es nur den einen Gott, den Vater von uns allen. Er regiert über alle, wirkt durch alle und erfüllt alle. So drückt das die Basisbibel aus. Amen. Wir singen jetzt Lieder miteinander und wer nach vorne gehen möchte, kann das gerne tun.